Die Bibel kann mit keinem anderen Buch auf der Welt verglichen werden. Man kann sie niemals auslesen, indem man behaupten könnte, jetzt bin ich mit dem Studium fertig. Mein Vater hat sie über 40 Mal gelesen. Und nun ist er wieder dabei, sie durchzulesen. Er sagt, jedes Mal die Bibel durchlesen, schenkt mir neue Erkenntnisse. Jedes Mal ist es eine neue Entdeckungsreise. Die Bibel ist in der Tat die Königin der Weltliteratur. Sie ist eben, um es einmal so zu sagen, buchstäblich ein Ewigkeitsbuch. Hier lernen wir die Geheimnisse von Leben und Tod verstehen. Wir lernen die Gründe und Ursachen für Gut und Böse kennen. Wir entdecken den Meisterplan, der die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft verbindet. Und vor allem entdecken wir, wie die Erde mit dem Himmel durch Bande verbunden ist, die nicht zerstört werden können. Kein Wunder, dass dieses Buch so angegriffen wurde in der Vergangenheit bis zum heutigen Tag. Und dennoch ist dieses Buch der große Bestseller. Von allen Büchern, von allem Schrifttum, das auf der Welt gedruckt wird, werden die meisten Exemplare jedes Jahr von der Bibel gedruckt. Da wagte ein Mann, wir kennen ihn, kein anderer als der Führer der französischen Aufklärung, Philosoph und Dichter, Zeitgenosse Friedrichs des Großen, Voltaire, die Voraussage, in weniger als 100 Jahren wird das Christentum aufgehört haben zu existieren und in die Geschichte eingegangen sein. Von den literarischen Werken dieses Philosophen wird heute kaum noch etwas gelesen. Aber es ist eigenartig, dass sich in dem Hause dieses Bibelvernichters heute eine Verkaufsstelle einer Bibelgesellschaft befindet. Zu allen Zeiten hat man Großangriffe auf die Bibel geführt und einmal hat ein Mann buchstäblich Millionen eingesetzt, um wenigstens einmal in einer Prophezeiung nachzuweisen, dass die Bibel eine Lüge enthält. Allerdings hatte dieser Mann keinen Erfolg bei seinem Nachweis, denn diese Prophezeiung hat sich auch bis zum heutigen Tag genau erfüllt, so wie die Prophezeiungen, die wir im Film kennengelernt haben. Was waren das für Prophezeiungen, die sich dieser Mann herausgesucht hat? Zunächst einmal der Hinweis in Lukas 21, Vers 24. Und sie werden fallen durch das Schwert des Schärfe und gefangen geführt unter alle Völker und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis dass der Heidenzeit erfüllt ist. Und die andere Aussage im Matthäusevangelium, ein Ausspruch von Jesus selbst, Kapitel 24, Vers 1 und 2. Jesus ging hinweg von dem Tempel und seine Jünger traten zu ihm, dass ihn zeigten des Tempels Gebäude. Er aber sprach zu ihnen, seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Das war die Prophezeiung, die diesen Mann beschäftigt hat. Es war immerhin Kaiser Julian, ein mächtiger Kaiser des Römischen Reiches. Ihm stand der Reichtum seines Reiches zur Verfügung und eine gewaltige Armee. Kaiser Julian nahm sich vor, das Christentum zu zerstören. Es war ihm bekannt, dass die Bibel die gänzliche Zerstörung des jüdischen Tempels voraussagte und dass das Christentum allen Völkern, Sprachen und Zungen gepredigt werden soll. Und er sagte sich, ich werde dafür sorgen, dass der jüdische Tempel in Jerusalem wieder aufgebaut wird. Wenn jemals jemand Geldmittel genügend hatte, und die Macht dazu hatte, dann war es Kaiser Julian. Der skeptische Geschichtsschreiber Gibbon berichtet darüber im 23. Kapitel seiner berühmten Geschichte ausführlich, wie Kaiser Julian den Versuch gemacht hat, in Jerusalem den jüdischen Tempel wieder aufzubauen. Er beauftragte den Gelehrten Alypius mit dem Aufbau des Tempels. Trotz der vereinten Anstrengungen des jüdischen Volkes in Verbindung mit dem Kaiser ist der Plan nie ausgeführt worden. Auf dem Tempelplatz steht heute noch eine mohammedanische Moschee. Von allerlei Ruinen umgeben. Alypius trieb das Werk emsig durch den Verwalter tatkräftig unterstützt fort. Es brachen aber Feuerkugeln hervor aus der Erde, welche die Arbeiter versenkten, verbrannten und sie zwangen, von ihrer Arbeit abzulassen, sodass das Unternehmen endlich unterlassen werden musste. Ende des Zitats. Nun mögen Sie über diesen Sachverhalt urteilen, wie Sie wollen. Zwei Tatsachen bleiben bestehen. Erstens, Kaiser Julian prahlte damit, dass er eine biblische Weissagung, eine biblische Prophezeiung widerlegen könne. Und zweitens, berichtet die Geschichte, und das kann man in jedem guten, einschlägigen Geschichtswerk nachlesen, dass sein Versuch, den jüdischen Tempel wieder aufzubauen, misslang, trotzdem ihm alle Macht und aller Reichtum in der Welt zur Verfügung standen. Ich erinnere an das Schicksal der Stadt Tyrus. Wir haben die ausführlichen Prophezeiungen im Wort Gottes über das Schicksal jener Stadt im Buch Hesekiel, Kapitel 26. Unter anderem wurde hier vorausgesagt von Gott, und ich zitiere hier, Vers 14, ich will einen nackten Fels aus dir machen, einen Platz, an dem man Fischnetze aufspannt, und du sollst nicht wieder gebaut werden, denn ich bin der Herr, der dies redet, spricht Gott der Herr. Wir wissen, dass im Ablauf der Weltgeschichte viele große und kleine Städte erobert und zerstört wurden, teilweise bis auf die Grundmauern, aber man hat diese Städte wieder aufgebaut. Es wäre doch ein leichtes, meine lieben Freunde, wenn sich alle Ungläubigen dieser Welt, alle Gottesleugner, zu einem Wiederaufbauverein zusammenfinden würden. Wiederaufbauverein für den Aufbau der Stadt Tyrus. Und es würde jeder nur einen Aufbaubeitrag von 10 Mark leisten. Es kämen im Handumdrehen Millionenbeträge zusammen. Und man würde daran gehen, diese Stadt wieder aufzubauen. Dann könnte man wenigstens einmal nachweisen, hier hat das Wort Gottes gelogen. Die Stadt wurde zerstört, es wurde vorausgesagt, sie wird nie mehr aufgebaut, aber wir werden das jetzt entkräften. Wir werden den Gegenbeweis antreten. Meine lieben Freunde, für mich ist es interessant, dass noch niemand jemals diese Stadt wieder aufgebaut hat. Sie blieb zerstört bis zum heutigen Tag. Diese Prophezeiung hat sich buchstäblich bis in alle Einzelheiten erfüllt. Der Nachbarstadt Sidon wurde ein anderes Schicksal vorausgesagt. In ihren Mauern sollte viel Blut fließen. Ich denke hier an die Aussage in Hesekiel Kapitel 28, Vers 22 und 23. So spricht Gott, der Herr, siehe, ich will an dich, Sidon, und will meine Herrlichkeit erweisen in deiner Mitte, damit man erfahren soll, dass ich der Herr bin, wenn ich das Gericht über die Stadt ergehen lasse und an ihr zeige, dass ich heilig bin. Ich will Pest und Blut vergießen in ihre Gassen schicken, und überall sollen in ihr liegen vom Schwert Erschlagene, und sie sollen erfahren, dass ich der Herr bin. Eine bewegte Geschichte wird dieser Stadt vorausgesagt. Es wird aber mit keinem Wort erwähnt, dass sie einmal endgültig zerstört wird, um nie wieder aufgebaut zu werden. Das wird nicht gesagt von Sidon. Sidon soll als Stadt bestehen bleiben. Was berichtet nun die Geschichte der Stadt Sidon? König Kambyses von Persien brachte die Stadt 526 vor Christus unter seine Herrschaft. Damals war Sidon eine erfolgreiche Stadt. 351 vor Christus wurde die Stadt während einer Revolution zerstört. Viele kamen um, sie wurde wieder aufgebaut. Es war ja nicht gesagt, dass sie endgültig zerstört bleiben solle. 300 vor Christus wurde sie in die Diadochenkriege verwickelt, nachdem sie zuvor an Alexander den Großen gefallen war. Zur Zeit Christi war Sidon immer noch eine wohlhabende Stadt. Während der Kreuzzüge wurde sie einige Male belagert, zerstört und wieder aufgebaut. 1801 richteten die Franzosen dort ein Blutbad in dieser Stadt an. 1840 wurde es von den Vereinigten Flotten von England, Österreich und der Türkei bombardiert und von Admiral Napier genommen. Es kam zu einem großen Blutvergießen. Sidon, das heutige Saida, blieb gemäß den Weissagungen des Hesekiels bis heute bestehen und zählt 12.000 Einwohner. Es hat eine reizende Lage, umgeben von Gärten. Es wird nur ein geringer Handel getrieben. Diese Prophezeiungen über zwei Städte im Libanon, einmal über Tyrus, die zweite Prophezeiung über Sidon, wie wir das eben gehört haben, bestätigen genau die Erfüllung dieser Prophezeiungen. Haben Sie das Argument schon einmal gehört, dass Mose noch gar nicht schreiben konnte, dass folglich also auch die fünf Bücher Mose von diesem Mann gar nicht stammen können? Ich hoffe, Sie haben in der letzten Zeit öfters mal oder ab und zu mal die wissenschaftlichen Berichte gelesen der Archäologen. Professor Weismann schreibt in seinem Buch Die Entstehung der Genesis auf Seite 38, ich zitiere: Solange wir die Geschichte der Menschheit zurückverfolgen können, vermag der Mensch zu schreiben. Man setzt schon um das Jahr 3300 vor Christus Schreibkenntnisse voraus. Im Britischen Museum in London gibt es ägyptischen Kalkstein. Da gibt es die Pfeilersäule eines Königsbeamten mit einem Bericht seiner Karriere von Theben, geschrieben 2100 vor Christus. Wie also meint, Mose konnte noch gar nicht schreiben, ist nicht auf dem Laufenden mit den Erkenntnissen der Archäologie, der Altertumswissenschaft. Es gibt kein anderes Buch, das sich mit der Bibel und ihrem Ursprung, ihrer Geschichte, ihrer Erhaltung und ihrer Übereinstimmung der verschiedensten Abschnitte vergleichen lässt. Die Bibel ist ein außergewöhnliches und ungewöhnliches Buch. Es ist übrigens ein Buch, das alleine eine Menge Prophezeiungen enthält, die sich in allen Einzelheiten erfüllt haben. Da wird zum Beispiel in der Bibel davon berichtet, dass die Stiftshütte ein fester Bau war, es ist alles genau beschrieben, auf einem Fundament von Sand. Nun geschah Folgendes: Man benötigte Schlafhütten für Bautrupps in der Wüste. Ein Ingenieur entwickelte eine bestimmte Methode, solche Schlafhütten in der Wüste für die Bautrupps zu errichten, indem Wandteile doppelt durch Bolzen und Ösen verbunden wurden. Dieser Ingenieur meldete seine Erfindung beim Patentamt an und erhielt von einem Experten von Seiten des Patentamtes folgende Antwort. Schon vor 3500 Jahren gebrauchte Mose diese Idee, dafür jetzt noch ein Patent anzumelden, ist viel zu spät. Damit musste der Ingenieur zumindest in dieser Richtung feststellen, dass in der Bibel allerlei Brauchbares enthalten ist, was man bis zum heutigen Tag noch nicht überholt hat. Prophetie ist Gottes eigene Methode zum Beweis seiner Wahrheit. Erfüllte Prophezeiungen gibt es nur in der Bibel. Kein Mensch weiß die Zukunft im Voraus. Sie ist förmlich eine undurchdringliche Wand, ein eiserner Vorhang. Nur ein allmächtiger und allwissender Gott kennt die Zukunft und kann darüber genaue Voraussagen machen. Und die Bibel, wie gesagt, ist ein Buch, in dem göttliche Voraussagen stehen, von denen sich weit über 90% bereits erfüllt haben, sodass wir die Gewissheit haben können, dass die ausstehenden Prophezeiungen sich ebenfalls mit aller Genauigkeit erfüllen werden. Was mich dabei besonders beeindruckt, ist die Tatsache, dass dieses Buch letzten Endes eine gesammelte Bibliothek ist. Über 30 Verfasser zählt die Bibel. Angenommen, wir würden meinetwegen 30 Ärzte bitten, eine wissenschaftliche Abhandlung zu schreiben über die Behandlung einer bestimmten Krankheit. Ich bin der Überzeugung, wenn wir die Berichte dieser Abhandlungen der 30 Ärzte oder der 30 Experten hinterher studieren würden, dann wären wir wahrscheinlich sehr schnell verwirrt und wüssten zum Schluss gar nicht mehr, was wir tun sollten. Der eine würde dieses empfehlen, der andere schwört auf jene Methode und ein dritter hat wieder eine andere Vorstellung. Es dürfte vielleicht sogar 30 verschiedene Meinungen geben. Und sollte man annehmen, nachdem die Bibel eigentlich eine gesammelte Bibliothek ist, von 66 verschiedenen Büchern von 33 Schreibern verfasst, dass hier wenigstens 33 Meinungen zu finden sind oder wenigstens die Hälfte davon. Stattdessen stimmt die Bibel in ihren Aussagen überein, eine Aussage ergänzt die andere. Wie kann so etwas möglich sein? Diese verblüffende Einheit und die Übereinstimmung ihrer verschiedenen Teile ist mit einer der stärksten Beweise, dass die Bibel ein Buch von Gott sein muss. Die verschiedenen Bücher der Heiligen Schrift wurden von verschiedenen Schreibern geschrieben. Diese Schreiber erhielten Gottesgedanken mitgeteilt und diese Gottesgedanken kleideten sie in menschliche Worte. Im Neuen Testament schreibt Paulus, alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung und so weiter. Hinter diesem Buch steht ein allwissender Gott. Und so finden wir hier in diesem Buch Gottes Gedanken. Und ich freue mich, Gottes Gedanken sind die besten Gedanken. Sie können von keiner menschlichen Idee übertroffen werden. Wir wollten uns heute Abend auch dafür interessieren, warum Mose sicherlich der größte Wissenschaftler aller Zeiten war. In Apostelgeschichte Kapitel 7, Vers 21 wird uns von diesem Mann berichtet, obwohl es im Neuen Testament steht. Apostelgeschichte 7, Vers 21 und 22, als er aber ausgesetzt ward, nahm ihn die Tochter des Pharao auf und zog ihn auf als ihren Sohn. Und Mose ward gelehrt in aller Weisheit der Ägypter und war mächtig in Worten und Werken. Die ägyptische Weisheit damals war weltberühmt. Mose war am Königshof erzogen worden. In der Tat war er dazu ausersehen, einmal Thronnachfolger zu werden. Hätte er dieses Vorhaben für sich persönlich in Anspruch genommen, dann könnten wir diesen biblischen Mose heute in Ägypten als Mumie besichtigen, unter dem Namen Thutmosis III. Aber er entschied sich für Gott. Aber sein Nachfolger Thutmosis III. Ist in Kairo im Museum als Mumie zu besichtigen. Mose hat also ohne Zweifel die richtige Entscheidung getroffen, die nicht nur sein irdisches Leben, sondern darüber hinaus seine gesamte Zukunft in alle Ewigkeit bestimmt hat. Mose wurde damals in allen ägyptischen Weisheiten und Erkenntnissen unterrichtet. Was waren das für Erkenntnisse? Dr. Macmillan schreibt einiges in diesem Zusammenhang, sehr interessante. Es gibt den berühmten Papyrus Eber, ein medizinisches Nachschlagewerk aus dem alten Ägypten, geschrieben im Jahr 1552 vor Christus. Ich bin sicher, dass Mose in den damaligen medizinischen Erkenntnissen an den ägyptischen Universitäten unterrichtet worden ist und das Erkenntnis gehabt hat von dem Wissen, das man damals glaubte zu haben, um bestimmte Krankheiten zu kurieren. Dieses ägyptische medizinische Nachschlagewerk, Papyrus Eber, enthält unter anderem auch Ratschläge für Leute, denen die Haare ausgehen. Früher oder später fängt es an. Bei mir hat es auch schon angefangen. Man will es gar nicht wahrhaben und für möglich halten, aber es ist dann doch eine Tatsache. Und nun zitiere ich aus diesem ägyptischen Nachschlagewerk. Rezept bei Haarausfall. Wenn sie ausfallen, verwendet man folgendes Gegenmittel, das aus 6 Fetten hergestellt wurde. Aus dem Fett des Pferdes, des Flusspferdes, des Krokodils, der Katze, der Schlange und des Steinbocks. Das Ganze wird angereichert mit den Zähnen eines Esels und in Honig aufgebrüht. Es wird nicht berichtet, ob dieses Rezept Erfolg hatte. Aber das war damalige letzte medizinische Erkenntnis. Man sollte nun erwarten, dass Mose irgendwo in den 5 Büchern, die er verfasst hat, auch solch einen Hinweis gibt oder einen ähnlich gelagerten Hinweis. Aber solche Hinweise finden wir in seinen Büchern nicht. Mose hat nichts von der damaligen ägyptischen Weisheit übernommen. Stattdessen lese ich im 2. Buch Mose Kapitel 15 den wertvollen Hinweis Vers 26. Wirst du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchen und tun, was recht ist vor ihm und merken auf seine Gebote und halten alle seine Gesetze, so will ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Gott selbst, der größte Arzt, hat Mose genaue Anweisungen gegeben über eine gesunde Lebensweise, über gesunde Hygienegesetze, die auch heute noch Gültigkeit haben. Mose hat nichts abgeschrieben, nichts übernommen von der damaligen ägyptischen Weisheit. Wir würden heute mitleidsvoll über solche Erkenntnisse lächeln. Waren Menschen von giftigen Schlangen gebissen worden, gaben die Ärzte ihnen magisches Wasser zu trinken. Das Wasser war vorher über einem Spezialgötzen gereinigt worden. Bei bettlägerigen Verletzten verordneten sie warmes Blut und den Dung von Eseln. Solcher Dung war in der Regel mit Tetanusbakterien durchsetzt und es wundert keinen, dass die meisten Verwundeten solch eine Prozedur nicht überlebt haben. Einige Hunderte von Rezepten werden uns im Papyrus Eber berichtet. Ich zitiere, die Arzneimittel setzten sich aus Eidechsenblut, Schweinezähnen, verfaultem Fleisch, stinkendem Fett, den feuchten Bestandteilen aus Schweineohren, gegorener Milch, Eselshufen, tierischen Fetten verschiedenster Gattungen, Absonderungen der Tiere, aber auch von den Menschen, Eseln, Antilopen, Hunden, Katzen und sogar Fliegen zusammen. Mir gefällt, dass der Mose das nicht aufgenommen hat, dass wir so etwas heute in der Bibel nachlesen würden. Dann würde ich die Bibel in die Ecke legen, würde sagen, altägyptische Weisheit, total überholt, nicht mehr auf dem Laufenden, altmodisch, unwissenschaftlich. Nun, im Mittelalter gab es die Lepra, die viele Millionen Menschenleben gefordert hat. Es gab auch den Schwarzen Tod. Im 14. Jahrhundert fielen diesen Massenmörder schätzungsweise allein 60 Millionen Menschen zum Opfer. Was hat diese verheerenden Seuchen des Mittelalters zum Stillstand gebracht? George Rosen gibt folgende Antwort. Ich zitiere, die Kirche nahm das Heft in die Hand, als die Ärzte am Ende waren. Sie griff ein bewährtes Rezept auf, das schon im Alten Testament enthalten ist. Idee und praktische Konsequenzen sind mit großer Klarheit im 3. Buch Mose aufgezeigt. Dort wird in verschiedenen Kapiteln genau beschrieben, was zu geschehen hat, wenn Menschen von Aussatz befallen sind. Vers 57 zum Beispiel, wie der Aussatz an Häusern zu reinigen ist, an den Menschen, was alles zu beachten ist. Man brachte schließlich, nachdem man diese Hygienegesetze in der Bibel beachtet hat, die schon seit Anfang an dort aufgezeichnet wurden, diese Seuchen zu einem Stillstand. Das Jahr 1840, Ort der Handlung Wien. Das Wiener Allgemeine Krankenhaus, eine der bekanntesten Universitätskliniken jener Zeit. Dort starb zum Beispiel auf der Wöchnerinnenstation fast jede 6. Patientin. Das war nicht nur in Wien so, das war an allen Krankenhäusern so. Man hat sich Gedanken gemacht, wie man die Sterblichkeitsrate herunterdrücken kann. Um das Jahr 1840 übertrug man dem jungen ungarischen Arzt Dr. Semmelweis die Leitung dieser Wöchnerinnenstation. Er stellte 3 Jahre lang genaue Beobachtungen an, um festzustellen, was denn nun die Ursache dafür sein könne, dass so viele sterben mussten. Schließlich ordnete er auf seiner Station an, dass Arzt und Student, die bei der Leichenschau beteiligt waren, sorgfältig ihre Hände zu waschen hätten, bevor sie weitere Patienten der Entbindungsstation untersuchten. Man hatte die Leichen untersucht, hat es gut gemeint, wollte die Todesursache feststellen und ohne, dass man sich gewaschen hätte, kam man dann zu den Patienten und hat folglich die Krankheitskeime übertragen. Im April 1847, bevor die Anordnung in Kraft trat, starben auf der Station 57 Frauen. Im Juni starben nur noch eine von 42 Frauen, im Juli nur noch jede 84. Die Statistiken bewiesen einwandfrei, dass tödliche Infektionskrankheiten von den Leichen auf lebende Patienten übertragen worden waren. Dr. Semmelweis hat dann weiterhin angeordnet, dass sich die Ärzte wie auch die Studenten jedes Mal, wenn sie mit Leichen zu tun hatten, ehe sie wieder dann zu den Patienten kamen, sich unter fließendem Wasser gründlichst die Hände zu waschen hatten. Die Sterblichkeitsziffer sank. Wir sollten jetzt annehmen, dass man sich diese Erkenntnis zunutze gemacht hat. Aber es wird berichtet, Geburtshelfer und neidische Vorgesetzte verlachten und kritisierten Dr. Semmelweis dermaßen, dass sein Jahresvertrag nicht erneuert wurde. Sein Nachfolger ließ sogar sämtliche Waschbecken wieder aus den Zimmern herausreißen. Er ging zurück nach Ungarn, nach Budapest. Da ging es ihm genauso. Man wollte das einfach nicht wahrhaben, dass das fließende Wasser so wichtig ist.
Wenn wir im vierten Buch Mose, Kapitel 19, lesen,
dann stellen wir fest, dass es dort genauestens beschrieben ist, in welcher Weise man sich, wenn man mit Leichen zu tun hatte, unter fließendem Wasser die Hände zu waschen hat. Was würden wir heute sagen, wenn ein Arzt, ein Professor eine Operation vornehmen wollte, ohne sich zuvor gründlichst die Hände unter fließendem Wasser gewaschen zu haben? Wenn er das nicht tun würde, ich bin sicher, er würde sofort entlassen. Das sind Hygienevorschriften, ohne die man heute gar keinen Krankenhausbetrieb mehr aufrechterhalten kann. Vor 100 Jahren, etwas mehr als 100 Jahren, war das noch keine allgemeine Erkenntnis. Aber Mose hat das damals schon in die Bibel mit aufgenommen, in meinen Augen, weil zumindest was Hygiene angeht, Mose der führende Wissenschaftler, nicht nur seiner Zeit, sondern aller Zeiten. Das, was wir heute praktizieren, ist das, was Mose angeordnet hat. Mose war auch sicherlich der führende Ernährungsfachmann. Ich denke an das älteste Fleischbeschauungsgesetz der Welt. 3. Mose Kapitel 11, wir haben schon einiges davon gehört. Hier beschreibt Mose genau zwei Kennzeichen der Tiere, die auf dem Land leben. Die Kennzeichen sollten die Tiere aufweisen, die wir als Nahrung zu uns nehmen. Wir gerne Fleisch isst, gespaltene Klauen und Wiederkäuer. Moses sagt dann im 11. Kapitel von den Tieren im Wasser, gibt es auch zwei Kennzeichen, an denen man erkennen kann, ob sie von Gott für menschliche Ernährung vorgesehen sind, zum Beispiel Flossen und Schuppen. Das sind so kinderleichte Erkennungszeichen, dass sie jeder behalten kann und dass diese Kennzeichen auch in allen Teilen der Welt zu praktizieren sind. Wir wissen, dass zum Beispiel dieses Kennzeichen auf den Aal nicht zutrifft. Man hat festgestellt, dass der Aal ein sehr starkes Leichengift enthält, das unter Umständen sogar Lähmungserscheinungen hervorruft. Und wenn es jemanden nach dem Genuss von Räucheraal oder irgendwie Aal in einer anderen Weise zubereitet übel wird, dann war das nicht das Aalfett, sondern dieses Leichengift ist dafür verantwortlich. Ich habe hierüber Aussagen eines Arztes, alles wissenschaftlich heute nachgewiesen. Mose hat auf diese Dinge hingewiesen, Aale sind nützlich. Sie halten die Gewässer sauber, aber für menschliche Ernährung einfach nicht vorgesehen. Wir nehmen Schaden, wenn wir sie zu uns nehmen. Er hat hingewiesen, wie schädlich der Genuss von Blut ist und vieles andere. Und wie mir dieser Tierarzt sagte, ist das älteste Fleischbeschauungsgesetz der Welt, das auch heute noch in seinen Grundaussagen nicht überholt ist. Mit Sicherheit war Mose der größte Wissenschaftler, denn er hat diese Dinge schon damals aufgeschrieben und sie gelten heute noch. Die ägyptische Wissenschaft damals hat allerlei Kurioses gelehrt. Es wurde zum Beispiel gesagt, dass Atlas, ein ungewöhnlich großer Riese, auf seinen mächtigen Schultern die Welt trägt. Wenn dieser Riese Atlas niesen musste, das gab dann jedes Mal ein Erdbeben. Das waren die Erkenntnisse der ägyptischen Wissenschaft. Wenn wir solche Hinweise in der Bibel vorfinden würden, dann würden wir mit einer Handbewegung die Bibel abtun können. Unwissenschaftlich überholt. Stattdessen sagt ein Zeitgenosse von Mose, der Gottesmann Hiob, in Kapitel 26 seines Buches, Vers 7, er spannt den Norden aus über dem Leeren und hängt die Erde über das Nichts. Wir wissen, dass die Planeten und die Gestirne ihre genauen Bahnen einhalten, die so genau sind, dass man sogar Astronauten nach Computerberechnung auf den Mond schießen kann und sie wohlbehalten zurückkommen, dass das alles Einflüsse der Schwerkraft sind. Er hängt die Erde auf über dem Nichts. Heutige Erkenntnis. Es war kein anderer als Newton, der große englische Wissenschaftler, der das Schwerkraftsgesetz entdeckt hat. Oder Hiob 28, Vers 25, als er dem Wind sein Gewicht gegeben und dem Wasser sein Maß gesetzt. Im Jahr 1643 erfand der Italiener Torricelli das Barometer. Seit dieser Zeit wissen wir wissenschaftlich einwandfrei nachgewiesen, dass die Luft ein Gewicht hat. Der Zeitgenosse Mose, Hiob, schreibt, Gott verlieh dem Wind sein Gewicht. Wir wissen jetzt, dass es so ist. Damals konnte man das wissenschaftlich noch nicht nachweisen. Die Bibel ist ein modernes Buch. So können wir verstehen, wenn Paulus in 2. Timotheus 3, Vers 16 sagt, jede von Gott eingegebene Schrift ist auch dienlich zur Belehrung, zur Beweisführung, zur Zurechtweisung, zur Schulung in der Gerechtigkeit. Ich denke da noch an eine andere Aussage im Jakobusbrief. Vor gut 30 Jahren haben Wissenschaftler mitleidig über den primitiven Jakobus gelächelt. Man sagte, der Mann kennt noch nicht einmal die Grundbegriffe. Jakobus schreibt hier, Kapitel 5, Vers 3, euer Gold und Silber ist verrostet. Ihr Rost wird wieder euch Zeugnis geben und wird euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt euch Schätze gesammelt am Ende der Tage. Der armselige Jakobus, der wusste nicht, dass Gold und Silber Edelmetalle sind. Der schreibt doch tatsächlich in der Bibel, die können rosten. Und jeder weiß, dass Edelmetalle niemals rosten können. Dieselben Wissenschaftler lachen heute nicht. Im Gegenteil, sie stellen die Frage, wie konnte das der Jakobus wissen, dass Gold und Silber tatsächlich rosten können? Seitdem man die Versuche bei Atombombenexplosionen angestellt hat, musste man zum großen Erstaunen feststellen, wenn Gold und Silber einer bestimmten Strahlung ausgesetzt sind, die frei wird bei einer Atomexplosion, dann setzen diese Edelmetalle hinterher Rost an. Für mich ist das gleichzeitig auch noch ein weiterer Hinweis. Jakobus hat das mit einem anderen Begriff auf dieselbe Ebene gesetzt. Euer Gold und Silber ist verrostet. Ihr Rost wird wieder euch Zeugnis geben und wird euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt euch Schätze gesammelt am Ende der Tage. Jakobus lässt uns wissen, Gold und Silber werden rosten, nicht irgendwann, sondern am Ende der Tage. Das ist für mich auch unter anderem ein Hinweis, dass wir wohl am Ende der Tage leben müssen. Denn man weiß das erst seit gut 20 Jahren, dass Gold und Silber rosten können. Ich denke nicht, dass die Bibel ein überholtes Buch ist. Sie ist ein ungewöhnliches Buch. Und wir sollten uns vielleicht doch ein wenig mehr mit diesem ungewöhnlichen Buch beschäftigen. Zu jeder Arznei, die man verschrieben bekommt, gibt es eine Gebrauchsanleitung. Vielleicht dreimal täglich, 5 Tropfen. Wenn es jemand sehr eilig hat und wer hat es heute nicht eilig, der könnte jetzt sagen, das ist mir alles viel zu umständlich. 3x täglich 5 Tropfen. Außerdem will ich schnell gesund werden. Ich trinke das ganze Fläschchen auf einmal aus. Man kann das tun, aber der Arzt wird für nichts garantieren. Es wird gut sein, sich an solche Gebrauchsanleitungen zu halten. Nun gibt es für den Umgang mit der Bibel in der Tat 3 ganz einfache Grundanleitungen. Eine steht so ziemlich am Anfang der Bibel, eine in der Mitte, eine ganz am Schluss. Und ich habe schon oft das Argument gehört in diesem Zusammenhang, ja, die Bibel ist ein altmodisches Buch und es ist so schwer zu verstehen, was in diesem Buch geschrieben ist. Deswegen gleich jetzt eine Probe. Jeder kann sich fragen, ob er versteht, was mit solch einer Gebrauchsanleitung gemeint ist. Die erste Gebrauchsanleitung im 5. Buch Mose, Kapitel 4, Vers 2. Ich lese. Und stellen Sie sich immer dabei die Frage, ob Sie verstehen können, worum es geht, ob man das befolgen kann oder ob das unverständlich ist. Ihr sollt nichts dazu tun zu dem, was ich euch gebiete, und sollt auch nichts davon tun, auf dass ihr bewahrt die Gebote des Herrn eures Gottes, die ich euch gebiete. Konnten Sie das verstehen? Nichts dazu tun, nichts wegnehmen. Die zweite Gebrauchsanleitung in der Heiligen Schrift, Sprüche, Kapitel 30, Vers 6. Tu nichts zu seinen Worten hinzu, dass er dich nicht zur Rechenschaft ziehe und du als Lügner dastehst. Ich lege hier ein ehrliches Bekenntnis ab. Diese Aktion nennt sich die Aktion, die Bibel spricht. Wenn Sie hierher kommen, um meine Meinung zu hören, die zählt nicht. Ich will versuchen, die Fragen, die uns beschäftigen, mit den Aussagen dieses Buches zu beantworten. Die Bibel soll sprechen. Ich werde es deswegen auch nie wagen, etwas hier zu verkündigen, was mit den Aussagen der Bibel nicht übereinstimmt. Ich werde mich nicht unterstehen, etwas dazu zu tun oder etwas wegzulassen. Ich will in Gottes Augen kein Lügner sein. Ich lege noch ein anderes Bekenntnis ab. Wir befinden uns hier im Adventhaus. Vielleicht haben Sie so den Hintergedanken, naja, das letzte Anliegen wird ja wohl das sein, wir sollen hier zu Adventisten gemacht werden. Ich will es ganz ehrlich bekennen. Niemand wird es fertig bekommen, Sie zu Adventisten zu machen. Und das ist auch nicht mein Anliegen. Und selbst wenn es gelänge, dann wären Sie armselige Adventisten. Auf so etwas ist zu verzichten. Aber wir kommen hier zusammen, um das Wort Gottes kennenzulernen. Und wenn Sie Freude haben, dieses Buch und die Aussagen dieses Buches kennenzulernen, und wenn Sie Freude haben, die große Person kennenzulernen, die uns in diesem Buch beschrieben wird und persönlich begegnet, Jesus Christus, dann sind Sie hier am richtigen Platz. Das ist das Anliegen der Aktion, die Bibel spricht. Die letzte Gebrauchsanleitung der Heiligen Schrift steht im letzten Kapitel der Heiligen Schrift, Offenbarung Kapitel 22, Vers 18 und 19. Ich bezeuge allen, die da hören, die Worte der Weissagung in diesem Buch, wenn jemand etwas dazusetzt, so wird Gott zusetzen auf ihn die Plagen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Und wenn jemand etwas davon tut von den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott abtun seinen Anteil vom Baum des Lebens und von der heiligen Stadt, davon in diesem Buch geschrieben steht. Kann man diese 3 Gebrauchsanleitungen verstehen? Ich selbst verstehe nicht alles, was in der Bibel steht, dann wäre ich allwissend so wie Gott. Aber das, was wichtig ist, das konnte ich bis jetzt noch immer begreifen. Und gewöhnlich sind es die Dinge, die wir verstehen, die uns nachdenklich machen, worüber wir vielleicht nicht immer gerade erfreut sind. Die Bibel ist zu vergleichen mit einem Spiegel. Wenn wir schmutzig sind, dann liegt es nicht am Spiegel, dann liegt es an mir. Und wenn ich mich mit Wasser und Seife gesäubert habe, dann ist die Veränderung nicht am Spiegel vor sich gegangen, sondern an mir. Vielleicht sagen Sie, ja, aber die Bibel ist doch langweilig. Sie haben recht. Die Bibel ist streckenweise sehr langweilig. Ja, wozu dann lesen, wenn sie so langweilig ist? Da gibt's doch aufregendere Dinge, so ein echter Krimi. Wir kennen auf der anderen Seite, dass die Bibel streckenweise aufregender ist als der beste Krimi. Aber sie ist auch langweilig. Ich weiß nicht, welches Spiel Sie gerne spielen, ob es Mensch ärgere dich nicht ist oder Tennis oder Fußball oder sonst irgendein Spiel. Man kann kein Spiel spielen, ohne zuvor Spielregeln gelesen zu haben. Man muss die Spielregeln beherrschen. Und das Lesen und Lernen der Spielregeln ist unter Umständen eine sehr langweilige Angelegenheit. Haben Sie schon einmal festgestellt, dass die Spieler auf dem Spielplatz mit den Spielregeln in der Hand herumlaufen? Der Torwart sich jetzt fragt, Moment, das ist eine neue Situation, er schlägt auf, ist das Abseits? War das ein Foul, ja oder nein? Und dass er dann entsprechend reagiert, wir sagen, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Wenn sich jemand aufs Spielfeld stellt, dann weiß er Bescheid, dann muss er die Spielregeln beherrschen, sonst kann er nicht spielen. In diesem Buch werden uns die christlichen Spielregeln mitgeteilt. Das kann unter Umständen sehr langweilig sein, das kann auch sehr aufregend sein. Wenn wir ein siegreiches Christenleben führen wollen, wenn wir das Ziel erreichen wollen, dann ist es ganz einfach notwendig, die Spielregeln zu kennen. Wenn der Chef kommt und sagt, in 10 Minuten wird wahrscheinlich ein Telefonanruf kommen, da geht es um eine für mich unangenehme Angelegenheit, ich darf Sie freundlich bitten, am Telefon zu sagen, der Chef ist leider nicht anwesend. Dann ist es eine Situation, die im täglichen Leben auf mich zukommen kann, da muss ich die Spielregel kennen. Was erwartet Gott von mir? Kann ich solch einem Ansinnen stattgeben oder wird es in einer bestimmten Weise als einen bestimmten Sachverhalt gekennzeichnet, der Gott nicht gefällt? Ich freue mich über diese christlichen Spielregeln. Im Studium können sie unter Umständen sehr langweilig sein, aber in der Praxis kann es aufregend werden. Und dann ist es gut, wenn man sich auskennt. Ohne Regeln kein Spiel. Ohne göttliche Regeln kein Christenleben. Es muss nicht unbedingt immer ein ganzes Kapitel sein, das man liest. Manchmal genügt ein Text. Ich denke hier an 3 kurze Aussagen. Vielleicht sind sie dem einen und anderen zu kurz, aber ich kann sie nicht länger machen, als sie in der Bibel stehen. Manchmal genügt ein Satz, um uns einen ganzen Tag zu beschäftigen. Ich denke hier an die Aussage in 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 14. Der letzte Teil des Satzes, ich lese gar nicht den ganzen Satz, seid geduldig gegen jedermann. Das mag sich sehr langweilig anhören, aber das ist christliche Spielregel, Verhaltensregel im Umgang mit Menschen. Seid geduldig gegen jedermann. Ist es gut, das zu wissen? Muss man Geduld haben zu Hause? Bei den Kindern? Hast du die Fingernägel sauber gemacht? Hast du dich gewaschen? Hast du die Zähne geputzt? Hast du dein Bett gemacht? Hast du aufgeräumt? Genügt es, wenn man das den Kindern einmal sagt? Haben sie es mal gezählt, wie oft sie schon gesagt haben? Seid geduldig. Da meint ein Vater, ich habe schon seit 15 Jahren mit meinem Sohn Geduld und muss Geduld haben und ich fürchte, da werden mindestens noch mal 5 Jahre draus. Seid geduldig gegen jedermann, nicht nur in der Familie, im Geschäft. Mit denen, die so ungeduldig sind, mit Menschen, denen es nicht schnell genug gehen kann. Christliche Verhaltensregel, ein Satz, wenn wir ihn praktizieren, wird vieles anders in unserem Leben. Seid geduldig gegen jedermann. Natürlich braucht man Kraft dazu. Das ist ein anderes Thema. Wir können diese Kraft erhalten. Oder ich denke an die Aussage 4,17. Betet ohne Unterlass. Man kann doch nicht ständig beten. Es heißt ja, bete und arbeite. Betet ohne Unterlass, todlangweilig, 3 Worte. Manchmal genügen 3 Worte für einen ganzen Tag oder für noch länger. Aber noch wichtiger ist es, dass man das praktiziert. Ein Raucher bekannte, nachdem er sich mit diesen 3 Worten einen Tag lang beschäftigt hatte: Ich kann jetzt verstehen, warum da steht, betet ohne Unterlass. Wieso? Und sagt er, bezogen auf meine Situation bedeutet es, mit gefalteten Händen kann man nicht rauchen. Ich sollte öfters im Laufe eines Tages meine Hände falten, wenn mich eine Zigarette anmacht. Betet ohne Unterlass. Man muss sich nicht unbedingt niederknien zum Gebet. Ich bete häufig im Auto, hinter dem Autosteuer. Wenn mir dieses und jenes durch den Kopf geht, ich leg's Gott vor als Anliegen. Ich habe früher manchmal Dinge versprochen, die ich hinterher nicht halten konnte. Wenn jemand gekommen ist mit einem bestimmten Anliegen und mich bat, ich soll das doch in mein Gebet mit aufnehmen, dann habe ich gesagt, jawohl, ich werde jeden Tag dafür beten, aber ich habe dann hinterher festgestellt, dass ich das in den wenigsten Fällen eingehalten habe. Stattdessen verspreche ich jetzt etwas anderes und dieses Versprechen konnte ich immer noch halten. Egal welches Anliegen es ist, ich sage dann, so oft ich an dich und an dein Anliegen denke, will ich dafür beten. Es kann sein, dass ich im Laufe eines Tages 2-mal an dieses Anliegen denke und 2-mal diese Person mir vor Augen steht, dann bete ich 2-mal dafür. Es kann sein, dass ich es in 2 Tagen nur 1-mal tue. So oft ich daran denke, will ich es tun. Betet ohne Unterlass. Und ich halte persönlich vom Gebet viel. Oder der Hinweis in Vers 16. Seid allezeit fröhlich. Nur 3 Worte. Regel für christliche Lebensweise. Ich war in Offenbach, hatte offenbar beim Autofahren eine Sache übersehen. Da hielt neben mir an der Ampel ein Wagen. Ich schaute hinüber, der Fahrer hatte gehupt und dann hat er mir am Kopf ein bestimmtes Zeichen gegeben. Er hatte das Fenster nicht heruntergedreht und ich auch nicht, aber an seiner Mundbewegung und an seinem Gesichtsausdruck konnte ich feststellen, dieser Kraftfahrer muss sich über mich maßlos geärgert haben. Ich hatte sicherlich Schuld. Dann kam grün, er trat voll aufs Gas und weg war er. Dieser Mann tut mir leid. Voraussichtlich werden wir uns im Leben nie mehr begegnen. Er hat sich über mich geärgert. Ich hatte von diesem Ärger absolut nichts. Weder einen Vorteil noch einen Nachteil. Ich habe es nur registriert. Den Schaden hatte der Mann. Aber was bringt das ein, wenn man sich ärgert? Hier steht, seid allezeit fröhlich. Und in solchen Situationen hat jeder von uns 2 Möglichkeiten. Ich kann mich ärgern oder ich kann fröhlich sein. Was bringt der Ärger ein? Der hilft die Tochter beim Geschirr abspülen und lässt einen Porzellanteller fallen. Du kannst dich maßlos ärgern, deswegen ist der Porzellanteller trotzdem zerbrochen. Er wird nicht mehr ganz. Du kannst auch fröhlich sein, Kunststück. Hier steht, sei dankbar in allen Dingen, Vers 18. Ich befand mich in einem Seminar, da war ein Overhead-Projektor. Er wurde eingeschaltet, es machte Klick. Die Lampe war kaputt. Nun ist es kein billiger Spaß. Die kostet dann die 60 Mark. Aber das, was mich sehr beeindruckt hat, derjenige, der hier vorzutragen hatte, ein wirklich tiefgläubiger Mann, er hat sich nicht geärgert. Er hat gesagt, lieber Gott, ich danke dir. Damit war der Fall erledigt. Ich wollte dann wissen, ob er es wirklich so gemeint hat. Er sagte, natürlich. Gott hat es zugelassen, er wird wissen, warum. Ich weiß es nicht, warum. Ich sehe keinen Grund und Anlass, mich hier zu ärgern. Ich danke Gott lieber dafür. Es gibt vieles in meinem Leben, was ich nicht verstehen kann. Ich will wenigstens dankbar sein. Es hat mich sehr beeindruckt. Ich hätte mich wahrscheinlich geärgert, hätte an das viele Geld gedacht. Deswegen wird es nicht anders. Christliche Verhaltensregel. 3 Worte. Todlangweilig. Aber im praktischen Leben bedeutet es viel. Und man muss die Dinge kennen, wenn man sie praktizieren will. Ich liebe dieses Buch. Sie werden fragen, nun, was ist denn das Allerwichtigste in diesem Buch? Ich würde die Antwort geben, die allerwichtigste Aussage in diesem Buch steht in Johannes Kapitel 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. In meiner Bibel hier habe ich diesen Text für mich persönlich abgeändert und so gefallen mir die Aussagen viel besser. Denn so hat Gott den Kurt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass, wenn Kurt an ihn glaubt, Kurt nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Bitte um Entschuldigung, wenn ich meinen Namen hier nennen musste. Jeder darf seinen Namen einsetzen. Die Bibel, um es einmal so zu sagen, ist der großartigste Liebesbrief, der jemals geschrieben wurde. In Marburg wollte ein Mädchen wissen, wie sieht denn das aus, wenn man einen Liebesbrief bekommt? Sie war 12 Jahre alt. Ich sagte ihr, ich kann es dir schlecht beschreiben. Ich bin sicher, du wirst früher oder später in deinem Leben einmal einen Liebesbrief bekommen. Das braucht man dir nicht groß erklären, was ein Liebesbrief ist. Den Liebesbriefen, die ich bekommen habe, war das immer so eine Sache. Liebesbriefe habe ich öfters als einmal gelesen. Da brauchte keiner mit dem Stock hinter mir stehen und brauchte sagen, wehe, wenn du jetzt den Brief nicht ein zweites Mal liest, weißt du überhaupt noch, was drin stand? Liebesbriefe kann man öfters lesen. Balsam für die Seele oder wie man das auch formulieren mag. Das ist der Liebesbrief Gottes für dich. Wie oft hast du ihn gelesen? Du weißt nicht, wo du anfangen sollst. Fang im Neuen Testament an, mit dem Johannesevangelium. Das ist das Evangelium, in dem am meisten von der Liebe Gottes gesprochen wird. Und du darfst mit dem, der dich liebt und der diese Liebe unter Beweis gestellt hat, persönlich sprechen. Du kannst es etwa in der Art tun. Großer Gott, ich lese in deinem Wort. Sprich zu meinem Herzen, schenke mir Gewissheit, lass mich erkennen, was ich tun soll. Sie dürfen sicher sein, wer immer Sie sind, dass Ihnen dieses Anliegen erhört wird. Die größte Liebesgeschichte wird uns hier berichtet, die Liebesgeschichte von Jesus Christus, der aus Liebe zu mir ans Kreuz gegangen ist. Ich habe mir einmal die Frage vorgelegt, ob ich so ohne weiteres bereit wäre, mich von unserem Sohn zu trennen, wenn es heißen würde, ein Schwerverbrecher könnte begnadigt werden, wenn wir bereit sind, unseren Sohn an seiner Stelle hinrichten zu lassen. Ich bin zum Ergebnis gekommen, dass ich dazu nicht bereit wäre. Ich würde sagen, wenn es der Verbrecher nicht anders verdient hat, dann soll er für die Strafe büßen. Ich sehe nicht ein, warum unser Junge, der mit diesen Dingen absolut nichts zu tun hat, hier nun stellvertretend in den Tod gehen soll. Darin sehe ich keine Gerechtigkeit. Aber genau das hat Jesus Christus getan. Wenn wir in diesem Buch lesen, dann begegnet uns Jesus Christus auf Schritt und Tritt. Und wir lernen die Tatsache kennen, dass wir nicht nur geliebt wurden in der Vergangenheit, sondern dass uns Jesus Christus auch heute noch liebt. Und wenn es keinen Menschen gibt auf dieser Welt, von dem du sagen kannst, er liebt mich, einen gibt es, der dich auch jetzt liebt, in diesem Augenblick. Er hat diese Liebe unter Beweis gestellt. Er will unser Bestes. Wenn wir auch bestimmte Dinge im Augenblick nicht richtig verstehen können, Gott weiß, was zu unserem Besten dient. Und wir dürfen uns ihm anvertrauen. Und wenn wir über diese Liebe informiert werden, wenn wir darüber nachdenken, dann entsteht in unseren Herzen Gottes Liebe. Dann werden wir den anderen lieben können, so wie er ist, und werden es nicht versuchen, ihn ändern zu wollen. Wir können es sowieso nicht. Und wir erleben eine Enttäuschung nach der anderen. Wir werden uns hingezogen fühlen zu Gott. Eine Dame holte sie aus dem Bücherschrank, um sie mir zu zeigen, aus dem zweiten Fach, und wischte mit der Schürze zuvor den Staub ab. Diese Dame hat sicherlich nicht viel von dieser Liebesgeschichte in sich aufgenommen. Viele kennen die Bibel auswendig. Besser ist es, wir kennen sie inwendig. Wir lesen in ihr und lassen Gott direkt durch dieses Buch zu uns sprechen. Ist die Bibel noch glaubwürdig? Ich gebe dazu folgendes Bekenntnis. Es gab in meinem Leben den Tag X. Ich weiß noch sehr gut, als ich im Alter von 15, 16 Jahren zum ersten Mal die Bibel ganz durchgelesen habe. Eine Segenszeit. Es wird automatisch besser in unserem Leben, wenn wir die Bibel lesen. Wir nehmen die größten und besten Gedanken auf, die es auf dieser Welt gibt. Und dann kam der Tag X. Bis dahin war für mich die Bibel ein Buch neben vielen anderen Büchern, wiewohl ich in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen bin. Aber dann war ich zu der Überzeugung gekommen, dass das ein außergewöhnliches Buch ist. Und von diesem Tag an steht für mich eins fest: Die Bibel ist das Wort Gottes. Die Bibel ist absolut glaubwürdig. Ich habe mich auf die Seite der Bibel gestellt und anerkenne sie als das Wort Gottes. Noch keiner hat mir diese Gewissheit nehmen können. Ich nehme bestimmte Dinge in der Bibel wörtlich, wenn man sie wörtlich nehmen kann. Ich nehme damit Gott beim Wort und er steht zu seinem Wort. Ich habe Gott erlebt. Ich weiß, dass er lebt. Ich brauche nicht darüber diskutieren. Ich könnte auch diesen Standpunkt bis jetzt noch nicht eingenommen haben. Ich könnte immer noch sagen, wer weiß, ob die Bibel wirklich das Wort Gottes ist. Und da gibt es diesen Zweifel und jenen Zweifel. Man kann frei werden vom Zweifel. Ich kann nicht alles verstehen, ich kann nicht alles erklären. Ich freue mich, dass Gott mir auch noch einiges erklären kann, wenn ich ihm die Fragen stelle, einmal persönlich. Aber dieser Standpunkt, die Bibel ist glaubwürdig, ich anerkenne sie als das Wort Gottes, der hat mir in meinem Leben sehr geholfen. Er hat mich von Zweifeln befreit. Und was unklar ist, darüber werde ich Gott befragen. Aber was mir klar ist, sind die Aussagen, wie ich gerettet werden kann. Und dass es einen Retter gibt. Und dieser Retter heißt Jesus Christus. Ich will Gott für dieses Wort danken. Jetzt. Und vielleicht ist jemand hier heute Abend, der sich in seinem Herzen entschlossen hat, sich auf die Seite dieses Buches zu stellen, der sagen will: Lieber Gott, ab heute soll dieses Buch in meinem Leben das Wort Gottes sein. Schenke Gnade, dass ich dich und dieses Buch besser kennenlerne. Hilf mir, dass ich neu beginne. Bewahre mich vor Zweifel. Schenke mir Glaubenskraft. Jeder muss irgendwann in seinem Leben solch eine Entscheidung treffen. Ich habe sie getroffen. Wenn du sie auch getroffen hast, dann freue ich mich mit dir. Und wenn du sie heute Abend treffen willst, dann triff diese Entscheidung in deinem Herzen, während wir jetzt die Hände zum Gebet falten. Allmächtiger Gott, himmlischer Vater, Herr Jesus, du hast uns dein Wort gegeben. Du selbst weißt, was uns dieses Wort bedeutet. Wir, die wir uns auf die Seite dieses Wortes gestellt haben, denen ist es uns zum großen Segen geworden, zu einer Kraftquelle. Wir haben dich und deine große Liebe zu uns kennengelernt. Wir danken dir für diese Entscheidung, die wir niemals haben revidieren müssen. Schenke uns mehr Zeit und Freudigkeit, in diesem Wort zu lesen. Herr Jesus, wenn jemand heute Abend unter uns ist, der bis jetzt diesen Standpunkt noch nicht eingenommen hat, dass die Bibel glaubwürdig ist, dass es dein Wort ist, der sich aber jetzt dazu entschließt und sagt: Ich bekenne mich dazu. Ich brauche dieses Wort. Ich will mich ansprechen und führen lassen. Ich will mich segnen lassen. Dann sei ihm gnädig, so wie du uns gnädig geworden bist. Dem Aufrichtigen lässt es der Herr gelingen. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Diese Verheißungen gelten auch heute noch. Wir glauben das. mach sie in unserem Leben wahr. Und wir danken dir, dass es geschehen ist. Wir danken dir, dass wir mit einer neuen Gewissheit nach Hause gehen können. Wir danken dir, dass du unser Heiland und Erlöser bist. Amen.